Ja, wir wollen dann zunächst miteinander beten. Ja, Herr Jesus, wir preisen dich, du bist des Lebens Herr. Und wir möchten, dass du auch unser Herr bist, dass du das Sagen hast. Wir wollen hören auf das, was du sagst. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Wir wollen dich auch bitten, segne unser Reden. Wenn wir dir danken, wenn wir dich loben, wenn wir deinen Namen bekennen. Wir danken dir, lebendiger Herr, dass du jetzt gegenwärtig bist. Amen. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich grüßen aus Korntal. Fast die Hälfte der Schwesternschaft von Aidlingen befindet sich ja zurzeit in Korntal. Das ist etwas übertrieben, aber wir haben doch einige Aidlinger Schwestern bei uns auf der Krankenpflegestation, auch in den Kinderheimen und sind sehr, sehr dankbar für die Arbeit, die sie dort tun. Noch eine andere Beziehung gibt's zwischen Aidlingen und Korntal, unsere Gemeindediakonin, die Andrea Bauer. Die haben wir auch hier in Aidlingen geholt, frisch von der Bibelschule. Und dann noch eine Beziehung, würde ich sagen, hier der Bau, der erinnert mich auch ein bisschen an den großen Saal in Korntal. Hier ist alles etwas moderner, aber was ähnlich ist hier die Empore da oben. Und was auch ähnlich ist, dass so die jüngeren Leute lieber auf der Empore sitzen als die Älteren, das ist bei uns in Korntal genauso. Da hat neulich jemand sogar gesagt, man sollte diese Trennung zwischen Jung und Alt einmal aufheben. Der hat offensichtlich gedacht, das sei irgendeine Vorschrift, dass die Jungen da nach oben müssten und die Älteren nach unten. Ja, dieses heiße Thema, das angesprochen worden ist, ist tatsächlich ein heißes Thema. Ein Thema, mit dem wir heute nicht fertig werden. Ein Thema, mit dem wir immer wieder zu tun haben, mit dem ich auch ganz besonders immer wieder mich beschäftige und zu tun habe. Es ist das Reden. Es geht um die Macht der Zunge. Wir haben alle dieses besondere Instrument mitgebracht, unsere Zunge. Und es ist etwas ganz Schwieriges mit dem Umgang von diesem Instrument. Etwas Gefährliches auf der einen Seite, etwas Wunderbares auf der anderen Seite. Und wir wollen dazu einen Bibeltext lesen miteinander, und zwar aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, und ich lese da die Verse 1 bis 12. Jakobus 3. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden, und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an, und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und bitteres Wasser fließen, kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Ja, stellen Sie sich einmal vor, Sie entdecken eine unberührte Landschaft und wandern in dieser herrlichen, unberührten Landschaft. Und Sie haben Durst und sehen jetzt irgendwo eine Quelle. Sie trinken von dieser Quelle mit kristallklarem Wasser und freuen sich, dass Sie so erfrischt werden dadurch, dass die Erschöpfung weicht und gehen weiter, besteigen vielleicht einen Berg in der Gegend. Nach einiger Zeit kommen Sie wieder zurück, auch wieder müde, ziemlich erschöpft. Und Sie erinnern sich an die Quelle und denken, jetzt will ich wieder zur Quelle und dort trinken. Aber wie Sie sich hinabbeugen und etwas Wasser nehmen, da merken Sie auf einmal, diese Quelle hat salziges Wasser. Ungenießbar. Man muss das Wasser wieder ausspucken. Man wird dadurch nicht erfrischt, ganz im Gegenteil. So eine Quelle, wie ich sie gerade beschrieben habe, gibt es nicht. Es ist was ganz Normales, dass man entweder eine salzige Quelle vorfindet oder eben eine andere mit Süßwasser. Aber beides vielleicht im Wechselspiel nacheinander, das gibt es nicht. Und das sagt hier Jakobus ganz klar, so etwas gibt es in der Natur nicht. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Die Antwort muss natürlich heißen, nein, das ist ausgeschlossen. Doch was bei dieser Quelle in der Natur nicht möglich ist, das ist bei einer anderen Quelle durchaus denkbar. Bei der Quelle unseres Redens, bei der Quelle unserer Sprache, da gibt es das. Loben und Fluchen, beides kann aus dem gleichen Mund, aus dem gleichen Mundwerk kommen, aus der gleichen Quelle hervorquellen. Und da sind wir schon mitten bei diesem Thema. Es geht um die Macht der Zunge. Am Beispiel von dieser kuriosen Quelle, die einmal Süßwasser und das andere Mal Salzwasser von sich gibt, macht Jakobus deutlich, wie doppelzüngig wir in unserem Reden sind. Es ist ja ganz erstaunlich, wie viel Gutes aus unserem Mund hervorgehen kann. Wie viel Gutes, wie viel hilfreiche Worte wir weitergeben können. Denke etwa an eine Mutter, die ihr Kind tröstet. Es ist gewöhnlich so, zu bestimmten Dingen, da kommen meine Kinder zu mir. Da wissen Sie, da ist der Vater so zuständig. Aber wenn es ums Trösten geht, wenn eins der Kinder hingefallen ist und sich verletzt hat, dann kommen sie gewöhnlich nicht zu mir. Dann schreien sie, Mama, gehen zur Mama. Und sie versteht's mit ein paar Worten, das Kind zu trösten. Hilfreiche Worte. Mit ernsten Worten kann ich jemand unterweisen, weiterhelfen, zurechthelfen, eine bestimmte Richtung vielleicht geben für sein Leben. Ich kann mit meiner Zunge auch mich selbst entschuldigen. Ich kann sagen, es tat mir jetzt wirklich leid, dass ich das getan habe und ich möchte das nicht mehr tun. Ich kann mich entschuldigen, kann um Vergebung bitten, um Verständnis werben. Es lassen sich Menschen miteinander verbinden durch die Sprache. Ich kann verbindliche Worte sprechen. Wie dringend brauchen wir auch immer wieder ein entscheidendes Wort zur Stunde. Es gibt Leute, die reden nicht sehr viel. Sie sind beispielsweise in einer Sitzung anwesend, sagen die ganze Zeit nichts. Und dann wird diskutiert und diskutiert. Und dann meldet sich so eine bestimmte Person zu Wort. Und es wird ein Satz gesagt und das war's. Und das war das entscheidende Wort und alle wissen genau, das ist's. Warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Man kann auch mal ein Machtwort sprechen. Das braucht man immer wieder auch in einer Familie, dass da einer ein Machtwort spricht. Jetzt wird nicht mehr diskutiert, jetzt machen wir's einfach so. Das ist dann das letzte Wort, das man sagt. Und was für ein gewaltiges Vorrecht ist es, zu predigen, dass wir predigen dürfen, dass wir das Wort Gottes weitersagen dürfen. Nicht nur der Prediger, der auf der Kanzel steht, darf das, sondern eigentlich jeder Christ ist ja einer, der dazu beauftragt ist, das Wort Gottes weiterzusagen. Dieses Wort der Versöhnung, der Wahrheit, wie es auch genannt wird, oder des Lebens. Und welche Auswirkungen gehen dann davon aus, wenn das Wort Gottes weitergesagt wird? Da entsteht neues geistliches Leben. Eine wunderbare Sache, dass wir mit unserer Zunge das Wort Gottes aussagen, weitersagen dürfen. Und es ist auch schön, seiner Freude durch fröhlichen Gesang Ausdruck zu verleihen. Und die schönste und die herrlichste Form des Redens ist das Gebet, dass ich mit Gott reden darf. Ich, der kleine Mensch, darf mit dem großen Gott reden im Gebet. Und die vollendetste Form des Gebets wiederum ist das Lob Gottes. Ich darf Gott groß machen und darf ihn verherrlichen, darf staunen über seine Majestät und Vollkommenheit. Und ich denke, das ist auch die Zukunft, auf die wir zugehen. In der Offenbarung wird es beschrieben, dass unsere Zunge vor allem dafür verwendet werden soll, in der zukünftigen Welt Gottes, dass Gott und sein Sohn gelobt wird. Da ist der Thron Gottes dargestellt, das Lamm Gottes, das vor dem Thron steht. Und dann stimmen diese überirdischen Wesen, die Engel, die Ältesten dort ein in das Lob Gottes. Und in Offenbarung 5, Vers 9 folgende wird dann beschrieben, wie immer mehr Menschen, die schon dort angekommen sind, am Ziel einstimmen in das Lob Gottes. Und das Ziel ist dann, dass jedes Geschöpf, wie es da heißt, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde Gott lobt. Die wunderbarste Art und Weise, dieses Instrument zu verwenden, die Zunge zu verwenden, ist also Gott zu loben. Das können wir jetzt schon einüben in unseren Treffen, in unseren Versammlungen. Das ist die eine Seite. Das Bild der Quelle möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Auf der einen Seite kommt das heraus aus unserem Mund, etwas Wunderbares, etwas Gutes, etwas Hilfreiches, Süßwasser, wenn man so sagen will. Auf der anderen Seite kann aber auch das Bittere herauskommen, das Negative. Es ist erschütternd, welche Boshaftigkeit auch aus uns herauskommen kann. Leicht lässt sich doch eine gespaltene Zunge lauter Lug und Trug verbreiten. Eine lose Zunge führt oft zu Beleidigungen und Kränkungen, die sehr wehtun. Viele verstehen es ganz geschickt, mit einer spitzen Zunge irgendwo hineinzustochern und aufzuhetzen, Meinungsmache zu betreiben. Es gibt die zuchtlose Zunge, mit der Mundhurerei betrieben wird. Eine ganze Welt von unreinen Gedanken werden da freigesetzt durch ein paar Worte. Es gibt die spitze Zunge, es gibt den Schlagabtausch der Worte, wo man miteinander kämpft mit Worten. Wir lernen das ja von unseren Politikern, wie man das macht im Bundestag. Man kämpft mit Worten und nachher sagt man, es war ja gar nicht so gemeint, wir verstehen uns ja glänzend. Der Schlagabtausch der Worte, aber nicht nur ganz oben auf höchster Ebene, sondern überall kann man das ja finden. Ich kann mit einer suggestiven, eintrainierten, psychologisch geschickten Redeweise die Menschen manipulieren und beeinflussen. Es gibt Propaganda bis hin zur Gehirnwäsche, kann manipuliert werden. Durch böse Verleumdungen kann es zum Rufmord kommen, sodass jemand wirklich fertig ist, erledigt ist, tot ist. Die schlimmste Art, die Macht der Zunge zu missbrauchen, ist jedoch der Fluch. Auf der einen Seite diese wunderbare Art, Gott zu loben. Auf der anderen Seite der Fluch. Der Fluch gönnt dem anderen ganz und gar nichts Gutes, wünscht am Ende den Tod, würde ihn am liebsten in die Hölle stürzen. Aus einem Munde, sagt Jakobus, kommt beides, loben und fluchen. Und nun gibt es eigentlich nur einen einzigen Menschen, der seine Zunge nicht in der doppelten Weise eingesetzt hat. Es gibt einen einzigen Menschen, der nur Gutes geredet hat. Und das ist Jesus Christus. Von ihm sagt Petrus, er hat keine Sünde getan. Und in seinem Mund fand sich kein Betrug. Er widerschmähte nicht, als er geschmäht wurde. Er drohte nicht, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Und ich denke immer wieder an diese vielen Begebenheiten, Worte und Geschichten, wo deutlich wird, wie Jesus seine Zunge eingesetzt hat. Das wäre eine ganze Bibelstudienwoche wert, einmal darüber nachzudenken, über das Reden Jesu, wie er seine Zunge benutzt hat. Es gibt also nur einen einzigen Menschen, der ausschließlich seine Zunge positiv einsetzte, der nur Gutes geredet hat. Und es gibt auch das andere Extrem. Es gibt einen einzigen Menschen, der genau das andere Extrem verkörpert. Das ist der Antichristus, von dem in der Offenbarung beschrieben wird. Große Dinge und Lästerungen wird er reden, heißt es da. Er tut sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen, heißt es an einer anderen Stelle. Und dieser Antichristus hat ja sogar einen Propagandaminister, ein Sprachrohr. Und er verstärkt seine Gedanken, seine Ideen und spricht sie aus, verdoppelt sie, unterstützt sie. Wir sehen also und halten dies fest. Die Macht der Zunge ist groß. Sehr groß. Man sollte das nicht unterschätzen. Zugleich ist diese Macht sehr zwiespältig zu sehen. Es hat einmal jemand gesagt, mir scheint, man braucht gar keine Terroristenpistole bei der Menschenjagd. Eine gnadenlose Zunge genügt als Jagdwaffe, für die niemand einen Waffenschein benötigt. Und weil das so ist, wäre es ja ganz wichtig, eine Gebrauchsanleitung zu haben. Denn wir alle haben ja diese Waffe bei uns. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Also wäre es wichtig, eine Gebrauchsanweisung zu haben für die Zunge, für dieses ganz besondere Instrument, das uns Gott gegeben hat. Und diese Gebrauchsanweisung gibt uns Jakobus nun auch weiter. Er spricht nicht nur davon, wie unterschiedlich die Zunge gebraucht werden kann, sondern er gibt auch Regeln, wie man sie einsetzen kann, wie man sie positiv zum Segen einsetzen kann für Gott und für diese Welt. Bevor ich dann auf diese Gebrauchsanweisung etwas näher eingehen möchte, wollen wir ein Lied singen, in dem dann auch schon dieser ganz positive Gebrauch der Zunge zum Ausdruck gebracht wird. Das ist das Lied 16. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen, von innen heraus. Ich danke meinem Gott. Und wir singen da die zwei Strophen 16, 1 und 2. Ja, wie sieht's aus mit der Gebrauchsanweisung für die Zunge, für dieses besondere Organ, das uns Gott geschenkt hat? Eine erste Anweisung heißt: Denke über die Wirkungen deiner Worte nach. Denke über die Wirkungen deiner Worte nach. Im Text, den uns Jakobus weitergibt, da wird die Wirkung der Zunge mit einem Flächenbrand verglichen. Ein einziges Streichholz genügt in einer heißen und trockenen Gegend, um einen ganzen Flächenbrand, einen ganzen Waldbrand in Szene zu setzen. Wir haben das im vergangenen Jahr gesehen, was das heißt bei unserem Sommerurlaub in Spanien. Da sind wir spazieren gegangen in so einem Gebiet, in dem es vorher gebrannt hatte, vielleicht vor ein oder zwei Jahren zuvor. Und da wuchsen wirklich nur noch Dornen. Alles war kaputt. Die gesamte Vegetation war im Prinzip nicht mehr vorhanden, war abgestorben. Nur noch Unkraut, nur noch Dornen. Eine entsetzliche Auswirkung geht vom Feuer an dieser Stelle aus, von einem einzigen Streichholz. Und jetzt wird die Zunge mit so einem Streichholz verglichen. Mit einem Streichholz, das etwas anzünden kann und einen ganzen Flächenbrand verursachen kann. Das gilt zuerst einmal auch im ganz positiven Sinne. Das müssen wir auch sehen. Jesus sagt ja: Ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brände? Er wollte also mit seinem Reden, mit seinen Worten und natürlich auch mit seinen Taten einen Flächenbrand anzünden. Und dieser Flächenbrand der Evangeliumsverkündigung entstand ja dann tatsächlich. Wir denken an das Pfingstereignis, als der Heilige Geist Gottes ausgegossen wurde. Da hat man ja bei den Gläubigen eine Flamme gesehen für kurze Zeit auf ihren Häuptern. Und diese Flamme hatte die Gestalt einer Zunge. Das ist ja nun ganz interessant. Da wird also beides miteinander verbunden. Diese Energie des Heiligen Geistes, dieses Feuer des Heiligen Geistes wird verbunden mit der Zunge, mit dem Reden des Menschen. Und wie konnte dann doch ein einzelner Missionar, ich denke an Paulus, diese Botschaft ganz Europa erfassen? Die Leute sagten damals: Jetzt sind die Brandstifter gekommen. Diese, die den ganzen Weltkreis entzünden, erregen, anzünden, die sind jetzt auch zu uns gekommen. Jetzt brennt's gleich auch bei uns überall. Und bis heute sind es immer Einzelne, die brennend sind, brennend für Jesus und die auch mit brennender Zunge, so könnte man sagen, ihre Umgebung entzünden, von Jesus erzählen und so regelrecht zu Brandstiftern Gottes werden. Aber auch im ganz negativen Sinn kann sich an unserem Reden etwas entzünden, kann es zu einem Lauffeuer werden. Ich denke dabei daran, wie schnell sich negative Vermutungen und Verdächtigungen über bestimmte Personen ausbreiten können. Sie haben das sicher auch schon hundertfach erlebt. Es erzählt Ihnen jemand etwas über eine bestimmte Person, die Sie kennen. Bis jetzt sind Sie eigentlich unvoreingenommen gewesen gegenüber dieser Person. Und nach dem Gespräch, egal ob das jetzt die Wahrheit war oder nicht, das können Sie gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Nach diesem Gespräch ist das nicht mehr möglich. Und selbst wenn es die glatte Lüge war, dann ist das doch immer wieder im Hinterkopf, was da gesagt worden ist über diesen Menschen und wie er angeblich sei. Das tragen wir dann mit uns herum. Und der Betreffende ist abgestempelt. Ich sehe auch, wie stark negative Aussagen und lieblose Kritik wirken können. Das zehrt an den Kräften. Da fühlt man sich dann schnell entmutigt und manchmal wie ausgebrannt innerlich. Ein klassisches Beispiel sind ja da die Kundschafter, die in das Land Kanaan kamen, um es zu erkunden. Das Volk Israel sollte dort hineinziehen in das von Gott verheißene Land und sie haben Kundschafter ausgeschickt. Und dann kamen diese Kundschafter zurück. Und dann gebrauchten sie wiederum dieses Redewerkzeug und haben kolossal übertrieben. Die Menschen, die sie sahen, die wurden plötzlich zu Riesen. Sie waren dagegen wie kleine Heuschrecken. Total übertrieben. Negative Dinge wurden übertrieben. Die Möglichkeiten, die Gott hat, wurden klein gemacht. Und da schafften es diese paar Leute tatsächlich, ein ganzes Volk zu beeinflussen, auf ihre Seite zu bringen. Sie haben das vielleicht auch schon erlebt in Sitzungen, in Besprechungen, wie es da sein kann, dass doch einige negative, vielleicht sogar gezielt eingesetzte negative Bemerkungen die ganze Sache umkippt. Man spricht in dem Zusammenhang ja auch von den sogenannten Killerphrasen. Ja, wenn da zum Beispiel einer sagt in so einer Sitzung, ja, das, was wir da jetzt überlegen, das haben wir vor 20 Jahren auch schon überlegt. Und damals, da war das so und da hat es überhaupt nicht funktioniert und ich würde dringend davon abraten. Das ist so eine Killerphrase. Da kann man dann eigentlich gar nicht mehr weitermachen, oder? Wenn dann einfach mit einigen Sätzen etwas niedergeschmettert wird. Ach, das haben wir doch auch schon versucht. Ach, das hat doch keinen Wert. Ach, uns fehlt ja das Geld zu so etwas. Es wäre ja schön. Ach, da gibt es doch keine geeignete Person. Aber mein Reden kann nicht nur negative Auswirkungen haben in Bezug auf andere. Dass andere schlecht gemacht werden, dass andere einen schlechten Ruf haben, sondern auch in Bezug auf mich selbst. Jakobus sagt, dass mein Reden unter Umständen mich selbst beflecken, schmutzig machen kann, den ganzen Leib beflecken kann. Das heißt, mein negatives Reden kommt ja auf mich selbst zurück. Da sagen dann die anderen, bei dem muss ich aufpassen. Der dreht es alles entsprechend rum. Oder der redet immer negativ über andere Leute. Und auch so wird dann die Beziehung, wird das Vertrauen zerstört. Ich schade mir selber auch durch diesen negativen Umgang mit dem Reden, durch das negative Reden. Außerdem spielt jedes meiner Worte ja bei Gottes Gericht eine Rolle. Keines meiner Worte ist in den Wind gesagt, sondern wird bei Gottes Gericht auf die Goldschale gelegt. Jesus sagt ganz klar, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Unsere Konfirmandenfreizeit in der Gemeinde liegt noch nicht sehr lange zurück. Und da ging so richtig deftig zu. Da waren einige Konfirmanden dabei, die waren so auf dem Abenteuertrip. Die sind da in Kampfkleidung aufgetreten, so eine bunt gemusterte Soldaten. Tragen, was sie sich so gegenseitig an den Kopf geworfen haben, an verbalen Ausgleisungen und Verunglimpfungen. Und dann habe ich mal Folgendes gemacht. Mal überlegt, was kann man denn da machen? Ich habe mich hingesetzt, habe diese Worte einfach mal aufgeschrieben. Innerhalb kurzer Zeit hatte ich eine ganze Seite voll mit solchen Schimpfworten und entsprechenden Ausdrücken. Da haben wir gefrühstückt am nächsten Tag. Und nach dem Frühstück habe ich das einfach mal serviert. So, jetzt möchte ich euch mal sagen, was ihr so den ganzen Tag hier euch an den Kopf werft. Und zwar so schnell wie mit einem Maschinengewehr geht es manchmal. Und dann habe ich alles vorgelesen, wortwörtlich. War betretenes Schweigen. Da habe ich auch darüber gesprochen, was es bedeutet, dass man darüber auch Rechenschaft ablegen muss. Und wie sich der andere doch vorkommen muss, wenn er so betitelt wird. Ich habe es eigentlich nicht geglaubt, aber das hatte eine ganz große Wirkung. Bis heute im Konfirmandenunterricht wird davon noch gesprochen. Und wenn dann einer so ein entsprechendes Schimpfwort sagt, dann wird er gestupft und jetzt nicht, was hast du denn da wieder gesagt, das gehört jetzt nicht hierher. Also das hat mich ermutigt. Aber was ich eben sagen wollte, wir müssen aufpassen. Was sagen wir eigentlich? Oft wissen es die jungen Leute ja gar nicht, was sie da in den Mund nehmen. Es fängt ja schon im Kindergartenalter oft an. Da ist es eine Hilfe, das dann auch mal bewusst werden zu lassen. Ich glaube, das war bei denen einfach noch nicht so richtig bewusst. Ja, die erste Anweisung, denke über die Wirkungen deiner Worte nach, am besten bevor man sie ausspricht natürlich. Im Nachhinein ist es nicht mehr so gut. Vorher darüber nachdenken, wenn ich das und jenes sage, was bewirkt das eigentlich? Möchte ich, dass diese und jene Wirkung dadurch erzielt wird? Denke über die Wirkung deiner Worte nach. Die zweite Anweisung heißt, lass Jesus in dir zur Entfaltung kommen. Jakobus verwendet für unser Leben das Bild vom Baum, der automatisch die Früchte hervorbringt, die zu ihm gehören. Es ist nicht denkbar, dass ein Feigenbaum Oliven trägt oder dass ein Weinstock plötzlich Feigen hervorbringt. Vielmehr trägt normalerweise ein Feigenbaum eben Feigen und ein Olivenbaum eben Oliven. Und damit möchte Jakobus sagen, aus mir heraus kommt eigentlich nur das, was in mir drin ist. Ich bin so wie ein Baum, der bestimmte Früchte hervorbringt. Das lässt uns manchmal dann auch mit Menschen barmherzig werden. Und man muss sich sagen, wenn da manches ausgespuckt wird, ja, im wörtlichen Sinne, ja, das ist wohl in dieser entsprechenden Person eben drin. Wie muss es da aussehen, wenn da sowas rauskommt? Aus mir selbst, aus dem Schatz meines Herzens, wie Jesus sagt, da kommt das heraus, was drin ist. Und es gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dass sich da was ändert. Das ist die Möglichkeit, dass in mich ein neues, ein anderes Leben eingepfropft wird. Es wäre dann etwa so, wie wenn in den Feigenbaum dann plötzlich ein Olivenzweig eingepfropft würde oder umgekehrt. Und dann bestünde die Chance, dass sich da was ändert, dass dann tatsächlich dieser Feigenbaum Oliven trägt und umgekehrt. Und genau das hat ja Gott mit uns vor. Er möchte in unser altes Leben, in das Material unseres alten Lebens hinein, neues Leben einpfropfen. Er möchte den in uns hineinbringen, der ausschließlich Gutes geredet hat und reden möchte. Und wenn Jesus in uns ist und sein Geist uns erfüllt, dann besteht auch die Chance, dass das ausgesprochen wird, was jetzt in uns ist. Das ist ganz aufschlussreich, dass auch der Schreiber des Hebräerbriefs in diesem Bild vom Baum bleibt, in den neues Leben eingepflanzt wird, indem er von der Frucht der Lippen spricht. Das, was wir sagen, das kommt aus uns heraus, entspricht unserem inneren Leben, ist eine Frucht, eine Auswirkung von dem, was in uns ist. Es gibt in der schönen Stadt Ettlingen bei Karlsruhe ein schönes Schloss. In diesem Schloss wiederum einen herrlichen Festsaal, den sogenannten Asamsaal. Und ich habe einmal diesen Asamsaal hier mir angeschaut und besonders beeindruckt war ich da über die Deckendarstellung oben, über dieses Gemälde. Da wurde ein Mann namens Johannes von Nepomuk dargestellt. Johannes von Nepomuk wurde durch König Wenzel von Böhmen in der Moldau ertränkt. Und zwar war der Grund der, weil er die Beichte von der Königin abgenommen hat und darüber schweigen bewahrte. Der König wollte wissen, was sie gesagt hat. Er hat nichts rausgelassen. Und als Strafe dafür hat ihn dann der König umgebracht. Und jetzt zu dieser Darstellung. Da wurde diese Szene also gezeigt und dann etwas ganz Eigenartiges. Engel sind da dargestellt, die die Zunge des Johannes von Nepomuk in den Himmel tragen. Die Zunge, das Glied der Zunge wird in den Himmel erhoben. Er kommt natürlich auch dorthin, aber zuerst kommt seine Zunge dorthin. Sehr eindrücklich. Die Zunge wird entrückt. Es wird dadurch deutlich gemacht, dass in diesem Menschen ein Leben war, ein geistliches Leben war, das Positives ausgewirkt hat und positive Auswirkungen hatte. Früchte der Zunge im positiven Sinne waren hier vorhanden. Denke über die Wirkung deiner Worte nach. Lass Jesus in dir zur Entfaltung kommen. Das ist der zweite Ratschlag. Der dritte Ratschlag, die dritte Anweisung in unserer Gebrauchsanweisung für die Zunge heißt, halte deine Seele rein. Halte deine Seele rein. Wieder verwendet Jakobus hier ein Bild. Es ist das Bild von der salzigen Quelle, das ich an dieser Stelle noch einmal aufgreifen möchte. Eine salzige Quelle kann nicht süßes Wasser hervorbringen, heißt es hier. Das heißt, es gibt offenbar in unserem Leben Dinge, die uns vergiften, die unser Innenleben, unsere Seele vergiften können. Da hat sich so etwas wie Bitterkeit oder Enttäuschung angestaut. Auch wir selbst wurden ja oft durch bestimmte Worte oder Bemerkungen verletzt. Und das alles hat sich jetzt in uns angesammelt. Das ist so wie etwas Ätzendes, wie Salzwasser. Und irgendwann kocht's dann über. Kommt es dann aus mir heraus? Spuck ich das dann regelrecht aus? Wie bei einer Quelle sprudelt nun auch aus mir hinaus, was drinnen ist. Und wir haben ja da im Schwäbischen so entsprechende Ausdrücke auch dafür, die das deutlich machen, dass da das Gift rauskommt. Man spricht zum Beispiel von der Giftspritze oder von der Giftnudel oder vom Giftzwerg. Meint alles das Gleiche, das Gift, das sich in mir angestaut hat, das da in mir brodelt, das bricht einmal aus mir heraus. Meistens dann, wenn ich es nicht in der Kontrolle habe, wenn ich es nicht will. Wir kommen auch in Korntal viel mit alten Menschen zusammen, durch das Altenzentrum, das wir dort als Gemeinde auch betreiben. Und da merke ich, dass unter den alten Menschen ganz große Unterschiede vorhanden sind. Es gibt alte Menschen, die ihr Alter wirklich positiv übernehmen können, die trotz allem sehr dankbar sind und Positives reden können. Mir geht es gut, ich kann zufrieden sein. Ich habe so viele gute Jahre gehabt, ich bin Gott dankbar. Dann gibt es aber auch das andere, wenn man da einen Besuch macht. Nur Negatives, nur Bitterkeit. Man hat den Eindruck, das Leben ist vorbeigegangen. Es war alles schlecht, es war alles mies. Und jetzt kommt noch die Krönung des Ganzen. Jetzt geht's noch ganz schlecht und noch schlechter. Und dann werden solche Leute immer mehr isoliert. Es will eigentlich niemand dahin. Es will niemand einen Besuch machen, weil man ja von vornherein weiß, da bekomme ich nur solche bitteren Dinge zu hören, da kommt nur dieses Bittere heraus. Und tun diese Menschen sehr leid, weil sie sich immer noch mehr isolieren. Nun haben wir in der Bibel eine Geschichte, die wunderbar in diesen Zusammenhang passt. Diesen Zusammenhang der Reinigung des Innenlebens, wo dann auch die Auswirkungen entsprechend sind, wenn ich innerlich rein bin, wenn das bereinigt wurde, die Bitterkeit neutralisiert wurde, könnte man sagen, dann kommt auch nicht das salzige, bittere aus mir heraus, sondern das Angenehme. Da kommt das Volk Israel bei der Wüstenwanderung an eine Quelle, die leider nur eine Salzquelle ist. Nur Salzwasser ist vorhanden. Da kommt nun Mose von Gott in Auftrag, ein Holz hineinzuwerfen, damit dieses Wasser, dieses Salzwasser süß wird. Und es wird dann tatsächlich so. Wenn man über dieses Bild etwas nachdenkt, dann kommt man eigentlich auch drauf, dass es sich um ein prophetisches Bild handelt. Und dass dieses Holz, das hier hineingeworfen ist, das Kreuz abbilde, das Kreuz Jesu. Das heißt, wenn ich meine Bitterkeit, das, was in mir ist, mit dem Holz des Kreuzes in Verbindung bringe, dann wird aus dem bitteren Wasser, aus der Bitterkeit etwas Süßes, etwas Angenehmes. Es gibt ja den Ratschlag innerhalb der Psychologie, man muss dann diese Dinge ausspucken und rauslassen. Und es gibt auch entsprechend deftige Ausdrücke, die man dann in dem Zusammenhang gebraucht, wenn man das tut. Man lässt alles raus, was in einem ist. Das ist schon gut, aber es ist meistens mit einem Problem verbunden. Das Problem ist, dass es sich ja jemand anhören muss. Dass jemand mit dem allem überschüttet wird. Und es ist dann noch die große Frage, ob sich dann letztlich etwas ändert, weil die Ursache ja nicht beseitigt ist, weil die Quelle doch dann weiter sprudelt, weil es doch weiter in mir kocht, weil das Salzwasser in mir, diese Bitterkeit in mir ständig erneuert wird. Ich darf etwas rauslassen, nicht nur etwas. Ich darf alles rauslassen, aber ich soll das dann mit dem Kreuz, mit diesem Holz in Verbindung bringen, mit Jesus in Verbindung bringen. Ich soll das im Gebet rauslassen, in der Beichte rauslassen, in der Seelsorge rauslassen, vor Jesus und zu ihm hinbringen. Und ich denke, dann kann sich etwas verändern. Dann kann die Bitterkeit meines Lebens neutralisiert werden durch Jesus, gereinigt werden. Denke über die Wirkung deiner Worte nach. Lass Jesus in dir zur Entfaltung kommen. Halte deine Seele rein. Die vierte Anweisung, achte jeden Menschen in seiner Würde. Achte jeden Menschen in seiner Würde. Jakobus warnt davor, mit der Zunge den Menschen zu fluchen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Vieles von unserem schwierigen, negativen Reden über andere hängt auch damit zusammen, dass wir sie missachten, dass wir sie verachten. Jeder Mensch hat aber eine bestimmte Menschenwürde. Und diese Menschenwürde ist darin begründet, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dass Gott ihn gemacht hat mit seinen besonderen Eigenarten und Möglichkeiten. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, das dürfen wir nicht vergessen. Auch bei einem Menschen, der ganz tief in die Niederungen des Lebens hineingekommen ist. Wir haben mal da etwas Nettes erlebt mit unseren Kindern. Wir haben einen Ausflug gemacht nach Meersburg am Bodensee und saßen da so auf einer Kaffeeterrasse. Und die Kinder waren noch relativ klein. Und wenn sie so klein sind, dann sagen sie einfach so, was sie denken. Und am Nachbartisch, da saß dann ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar. Und dann sagte eine unserer Töchter, Mama, warum hat Gott den so gemacht? Es war jemand mit einer sehr außergewöhnlichen Nase, so möchte ich es mal sagen. Warum hat Gott den so gemacht? Ja, und dann haben wir drüber gesprochen. Gott hat sich dabei was gedacht und wir haben das versucht, den Kindern dann zu erklären. Wenn ich nun über einen meiner Mitmenschen herziehe, und mich über ihn erhebe, ihn verachte, dann trifft es doch indirekt auch den, der ihn so gemacht hat, den Schöpfer. Dann ist es auch ein bitterer Vorwurf gegen Gott. Das wird ja schon deutlich bei diesem Ausdruck. Ich ziehe über jemanden her. Das heißt, ich stelle mich über ihn. Ich bin besser, ich bin weiter oben. Die Würde eines Menschen, die darin besteht, dass Gott ihn gemacht hat, und auch darin, dass Gott ihn liebt, bewahrt mich davor, ihn mit Worten fertig zu machen, ihn abzuschreiben, ihn am Ende sogar zu verfluchen. Denke über die Wirkungen deiner Worte nach. Lass Jesus in dir zur Entfaltung kommen. Halte deine Seele rein. Achte jeden Menschen in seiner Würde. Und noch eine fünfte Regel zum Abschluss. Halte deine Zunge im Zaum. Halte deine Zunge im Zaum. Jakobus verwendet jetzt das Bild von einem Pferd, das durch den Zügel gezügelt wird. Und da haben wir doch eine leichte Bewegung gelenkt werden kann. Das kräftige Pferd wird also durch dieses kleine Instrument gelenkt. Und er verwendet noch ein anderes Bild, das ist das Bild vom Schiff. Ein großes, riesengroßes Schiff kann gelenkt werden durch ein kleines Steuerruder. Und dann vergleicht er die Zunge mit diesen Möglichkeiten. Wer seine Zunge im Zaum hat, ist ein nahezu perfekter Mensch. Und mit der Zunge ist es so wie mit dem Steuerruder bei einem großen Schiff. Da kann man alles damit lenken. Ja, man könnte geradezu sagen, das ist so ein Indikator für die Selbstbeherrschung. Wenn man sich selber im Griff haben will, dann sollte man sein Reden etwas hinterfragen und prüfen, ob man sein Reden im Griff hat. Und dann kann man davon ausgehen, dass man auch andere Bereiche seines Lebens im Griff hat oder in den Griff bekommt. Wer seine Zunge im Griff hat, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten, sagt Jakobus. Vielleicht kennen manche von Ihnen diese interessante Geschichte von Sokrates, der in diesem Zusammenhang von den drei Sieben spricht. Da kommt also einer zu dem Philosoph Sokrates und sagt, höre, ich muss dir erzählen, wie ein Freund. Halt, halt, sagt Sokrates. Halt, bevor du weiter erzählst. Muss ich dich fragen, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gelassen? Durch drei Siebe? Welche Siebe sind gemeint? Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es nur von jemand. Und dann ging es weiter. Aber sicher, wenn du es mir sagen willst, hast du das zweite Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir sagen willst, denn wirklich gut? Ach, nein, also eigentlich ist es gar nicht gut. Es ist etwas Schlechtes. Nun gut, dann lasst uns sehen, ob wenigstens das dritte Sieb vorhanden ist, ob du das benutzt hast. Sag mir doch bitte, ob es notwendig ist, mir das jetzt zu sagen. Naja, also eigentlich tut es nichts zur Sache. Eigentlich ist es gar nicht notwendig. Also lächelte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen wolltest, weder notwendig noch wahr noch gut ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Wer seine Zunge im Griff hat, ist ein vollkommener Mann. Vielen Menschen der Bibel war es ein ernstes Anliegen, die Zunge im Zaum zu halten. Da ist dann die Erkenntnis, siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Psalm 139. Aus dieser Erkenntnis folgt dann die Bitte an den Herrn, Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Psalm 141. Aber auch der Wunsch, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Psalm 51, Vers 17. Und alle diese Bitten und Überlegungen führen dann zu dem festen Vorsatz, ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. Psalm 17, Vers 3. Fünf Regeln waren enthalten in dieser Gebrauchsanweisung für die Zunge. Ich darf sie noch einmal wiederholen. Denke über die Wirkungen deiner Worte nach. Lass Jesus in dir zur Entfaltung kommen. Halte deine Seele rein. Achte jeden Menschen in seiner Würde. Halte deine Zunge im Zaum. Die Macht der Zunge ist eine Realität, die wir täglich erfahren. Und es ist wichtig, dass diese Macht der Zunge daher richtig gesehen, richtig eingeschätzt wird. Am Anfang stand dieses Bild der Quelle. Die Zunge ist wie eine Quelle, aus der beides süßes und salziges Wasser herauskommt. Am Schluss soll nun das Bild von der Quelle noch einmal aufgegriffen werden. Jesus vergleicht sich selbst ja auch mit einer Quelle. Mit einer Quelle, die lebendiges Wasser, wirkliches Leben hervorbringt. Und wenn Jesus in uns lebt, wenn er in mir lebt, dann gilt für unser Leben, besonders für unser Reden, das, was er selbst sagt. Das Wasser, das ich dir geben werde, dieses Leben von mir, das wird in dir eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Amen.